Weißt du noch, wann du dich das letzte Mal gerächt hast? Erinnerst du dich? Dieser köstliche Triumph der Rache, wie die Befriedigung nach dem Niesen. Oder wie ein Muskel, der sich ganz langsam entspannt. Wie, das kennst du nicht? Rache! Rache, Mann!
Ah, Rache. Ein herrliches Wort, oder? So grandios, dass wir ihm heute eine ganze Sendung widmen. Wir sind jetzt mal nicht brav oder nachgiebig. Wir halten heute nicht die andere Wange hin. Wir sind die 53B der Deutschen Journalistenschule. Und wir reden heute über Rache. Es geht um ein zutiefst menschliches Gefühl. Es geht um dieses, du hast mir wehgetan? Dir werde ich's zeigen. Und so geht's. Doro erzählt uns heute von den besten Rachemethoden, während Yannick sich die coolsten Rächer der Filmgeschichte anguckt. Wir lassen uns fallen in eine irre Rachefantasie auf dem Internet. Und Elfie hat mit dem Sprayer One gesprochen. Der befindet sich nämlich auf seinem ganz persönlichen Rachefeldzug gegen den Staat. Und Bundesrichter Thomas Fischer bringt uns zwischendurch mal zurück auf den Boden der Tatsachen und erklärt im Interview, warum Rache in einem Rechtsstaat eigentlich nichts zu suchen hat. Musik haben wir auch für euch, und zwar gesammelt von Quentin Tarantino. Jeder Song, den wir heute spielen, stammt aus einem seiner Filme. In denen geht es nämlich auch immer nur um eins. Rache, Rache, Rache. Ah, dieses Wort ist ein sinnliches Erlebnis. Und das schlägt sich auch in unserer Sprache nieder. Wir genießen die Rache wie eine gute Mahlzeit. Johannes geht deshalb erstmal mit uns essen und denkt dabei über dieses großartige Wort nach.
Weißt du, was Rache ist? Rache, das ist so ein kleines Wort. 5 Buchstaben nur. Aber es kracht, ein krachender Klang. Denk dann, wie du mit deinem Kiefer eine Möhre zermalmst oder die Kruste eines Schweinebratens. Es kracht einfach. Und Rache kommt immer auf etwas bereits Passiertes. Auf etwas, das den Rächer aber irgendwie immer noch schmerzt. Mit so einem schönen alttestamentlichen Gedanken. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Verstehst du? Zahnschmerzen. Ah. Wie du mir, so ich dir. Auf der Suche nach Gerechtigkeit. Irgendwie ist jeder von uns so ein kleiner Rächer. Glaub an Umfragen und dem Paartherapeuten Volker Vandenboom, dann rächen sich Frauen öfter und kreativer. Männer dagegen, die schlagen einfach zu. Und wem nicht mehr das einfällt, ja, für den gibt es inzwischen sogar eine Racheagentur. In unserem Sprachgebrauch dagegen geht, wie die Liebe, übrigens auch die Rache durch den Magen. Je nach Gaumenpräferenz ist sie Blutwurst oder ein Gericht, das am besten kalt serviert wird oder sogar süß. Süße, kalt servierte Blutwurst. Kannst du dir vorstellen, wie das schmeckt? Und dass Rache süß ist, ist sogar wissenschaftlich erwiesen. Amerikanische Neurologen wollen nämlich herausgefunden haben, dass befriedigte Rachegefühle im Gehirn Ähnliches auslösen wie der Verzehr von Schokolade. Lecker. Blutwurst-Schokolade. Lass mich zurück zu meinem Teller bringen. Ich wünsche dir noch einen guten Appetit bei der Sendung. I fall in love with you.
I think I'll marry you. Das war Jack White mit Apple Blossom aus dem Soundtrack von The Hateful Eight. Ein Kunstwerk steht ja immer auch für die Persönlichkeit des Künstlers. Es ist ein Stück vom Selbst. Deshalb seid ihr im Kindergarten auch immer so ausgerastet, wenn ein anderes Kind eure Kritzeleien zerrissen hat. Wie sehr muss es da erst einen erwachsenen Künstler ankotzen, wenn ihm ständig so etwas wie seine ganz persönliche Putztruppe hinterher dackelt, die alles, was er macht, sofort wieder wegwischt? Der Graffiti-Sprayer One hat das erlebt. In einem Katz-und-Maus-Spiel mit der Münchner Polizei war er jahrelang die Maus, bis er beschlossen hat, den Spieß umzudrehen. Wie er sich gerecht hat? Elfie hat ihn gefragt.
Meine persönliche kreative Rache an der Graffiti-Soko war ein Polizist, der seine Hose runterzieht und auf den Zug scheißt und daneben stand, wer Scheiße sieht, wird Scheiße ernten. Da wusste halt jeder in dieser Graffiti-Soko, auf wen es auch gemünzt war.
Das ist Graffiti-Künstler One, 48, wohnhaft in München. Teil der legendären Graffiti-Gruppe ABC und Gegner der Graffiti-Soko und ihrer schizoiden Arbeitsmethoden. Wie er sagt, einerseits loben, andererseits jagen. Dafür hat One Rache geübt. Rache an Beamten, die Graffiti-Sprayer rund um die Uhr beschatteten, Privatdetektive spitzeln ließen und die Sprayer wie Schwerverbrecher behandelten. Und Rache am System, das von Schmierern, nicht von Sprayern spricht. Die Wände beschmutzen, statt sie zu verschönern. Ones Rache liegt 20 Jahre zurück. Und noch länger sprayt der 48-jährige Comic-Autor. Weil er schon immer nicht alles so hinnehmen wollte, wie es war und ist.
Ich habe angefangen als Teenager und als Teenager rebellierst du sowieso zwangsläufig, hoffe ich mal. Und also unsere Gesellschaft, unser Konsumverhalten einfach zu hinterfragen, das war schon auch so ein Ding. Und das Eigentum auch zu hinterfragen, weil bis heute hat Eigentum so einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft.
Einen zu hohen, wie der gebürtige Oberpfälzer meint. Wenn es nach One geht, gehört auf jede Wand ein wenig Kunst. Wenn sich jemand an seinem Ex-Partner rächt und ein Schimpfwort auf eine U-Bahn-Unterführung schreibt, dann gefällt One die Wand so besser als eine nackte Wand. Seine Utopie, wie er es nennt, sämtlichen öffentlichen Raum, auch Häuser im Privatbesitz, bis zu einer Höhe von 2 Metern für das Bemalen freigeben. Seine Gegner, das deutsche Recht und die Graffiti-Soko, die Sprayer vermutlich lieber weiterverfolgen und wie schwere Straftäter behandeln will. So wie damals vor 20 Jahren. Deswegen rächte sich One ein zweites Mal. Nicht mit körperlicher Gewalt. Negative Rache, wie er das nennt, verurteilt er. Positive Rache hat er geübt. Wieder ein Graffiti, wieder auf einer S-Bahn. Diesmal eine Sexwerbung. Das Motiv?
Das war eine nackte Frau mit Telefonnummer. Und ich habe mir einen Scherz noch erlaubt, dazu zu schreiben, auch mit Tieren. Ja.
Die Nummer führte die Anrufer zur Graffiti-Soko. Die tobte vor Wut. Denn obwohl die S-Bahn nur eine Woche durch München gefahren ist, haben so viele Menschen in der Polizeistelle angerufen, dass sich die Soko gezwungen sah, ihre Nummer zu ändern. One wurde zum meistgesuchten Trainbomber. Zum Enemy Number One der Graffiti-Soko. Eine zufriedenstellende Rache, fand er. Eine Rache, die ihn sogar zum Lachen brachte. Bis zu diesem Tag, 6 Jahre später. Ein Gericht verurteilte One, ohne richtige Beweise, für seine 2 Rachebilder und weitere illegal gesprayte Graffitis zu 3 Jahren auf Bewährung und 20.000 D-Mark Schulden bei der Deutschen Bahn. Das Imperium hatte zurückgeschlagen. Trotzdem blieb One der Rächer, der es schon immer gewesen ist.
Das machst du in der Kunst aber immer noch täglich. Also du setzt dich mit deiner Umwelt auseinander, Sachen, die du nicht in Ordnung findest, das fließt ja alles in dich ein mit dem, was du tust und denkst. Ich finde es halt, dass ein Künstler irgendwie ein Transformator seiner Umwelt auch ist. Ja. Das heißt, selbst wenn du es nicht bewusst oder ihn nur in Symboliken einbringst, Rache und Kritik, das ist natürlich immer noch bis heute also Einfluss auf meine Arbeit.
Nur das Werkzeug seiner Rache ist seit ein paar Jahren nicht mehr das Gleiche. Züge, Sprühdosen und die illegalen Namen hat er getauscht gegen Leinwände, Acrylfarbe und einen offiziellen Namen samt Münchner Hinterhofatelier. Hier sammeln sich über 400 Farben von SpongeBob Gelb über Kobalt Türkis bis zu Magenta Deep in Tuben, Bechern und Kaperngläsern. An der Wand hängt eine gezeichnete Bavaria, die weltliche Patronin Bayerns, dargestellt als Rachegöttin, umhangen von einem Munitionsgürtel, umgeben von Waffen und einem Löwenskelett. Auf dem Sofa in der Ecke liegen neben Ones Hündin ein SpongeBob-Kuscheltier, Totenschädel und ein kleines Skelett. Die 400 Sprühdosen hat er auf eine Etage höher verbannt. Für seine Rache braucht er sie nicht mehr. Heute lässt er andere für sich rächen. Seine mit Pinsel und Farbe ins Leben gerufenen Helfer. Untote.
Die Idee war dann, ein Bild zu schaffen in Form der Zombies, die eigentlich was Hässliches, Ekliges, Böses darstellen. Die war in der Story, da geht es nicht um diesen Aspekt von Menschen essen, sondern eher um kreative Vandalen. Das heißt, diese Zombies haben nur einen Gedanken, irgendwas nehmen mit Farbe und bemalen.
Und das Ergebnis muss nicht mal hübsch sein. Hauptsache das Virus, das die Zombies zum Malen zwingt, wird mit jedem Biss auf die Erdbevölkerung übertragen. Hauptsache die öde, trieste Welt wird besiedelt von Zombies und getränkt in Kunst. Hauptsache die Zombies rächen sich am Überwachungsstaat und seinem Technikwahn und an der Gesellschaft, die nichts von Graffitis versteht. So steht es im Manifest von Wons letztem Buch Zombie Love.
Die schändliche, lügenhafte Behauptung unserer Gegner gilt es bedingungslos zu zerschmettern. Der Homo zombiensis stelle die bösartige Seuche dar und nicht der Homo sapiens. Das Gegenteil ist Bestand der unumstößlichen Wahrheit. Daher werden wir nicht eher ruhen, bis die letzte menschliche Kreatur vernichtet sein wird.
Einmal Rächer, immer Rächer. Und seine Rache bleibt die Kunst. Bis irgendwann auch der letzte Mensch die Schönheit von Graffitis erkannt hat.
Listen, all you people, try and understand. You may be a soldier, woman, child or man.
Roy Orbison war das mit There Won't Be Many Coming Home vom Soundtrack von The Hateful Eight. Und wenn ihr jetzt gerade dazugekommen seid und euch fragt, warum The Hateful Eight, alle Lieder, die wir heute spielen, sind aus Tarantino-Filmen, denn in denen geht's auch immer nur um unser Sendungsthema, Rache. Rache kann befriedigend sein, kein Zweifel. Aber hat sie in unserer Gesellschaft überhaupt noch ihren Platz? Darüber spreche ich gleich mit Thomas Fischer. Der sieht Rache eher kritisch. Warum, erfahrt ihr nach dem nächsten Lied. Jim Jones at Botany Bay, gesungen von der Oscar-nominierten Jennifer Jason Leigh, auch aus The Hateful Eight. Auge um Auge und die ganze Welt wird blind sein, hat Mahatma Gandhi gesagt. Wenn alle ihren Rachedurst in die Tat umsetzen, ist es bald vorbei mit der Menschheit. Das Problem ist, die Menschen haben ein ziemlich starkes Bedürfnis, sich selbst Gerechtigkeit zu verschaffen. Sanfte Ermahnungen nützen da oft wenig. Darüber rede ich jetzt mit Thomas Fischer. Er ist Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof und Professor für Strafrecht. Guten Tag, Herr Fischer. Ist der Mensch von Natur aus rachsüchtig?
Hallo, Frau Gallersdörfer. Ich glaube ja. Ich befürchte ja, das ist er.
Wie oft haben Sie es in Ihrer Karriere erlebt, dass Rache das Motiv für eine Straftat war?
Also eine genaue Zahl kann ich Ihnen da sicher nicht angeben. Ich denke, dass gerade im Bereich, sagen wir mal, von Gewaltdelikten Rache eines der hervorragendsten Motive ist, eine der häufigsten Gründe für Straftaten.
Ist Ihnen da ein Fall aus Ihrer Karriere besonders in Erinnerung geblieben?
Nein, da will ich jetzt keinen Einzelfall besonders hervorheben. Es gibt natürlich Rache in jeder beliebigen Form. Es gibt eingebildete Rache, es gibt Rache als vorgeschobenes Motiv, es gibt eine Rache, die sich dem Außenstehenden, sagen wir mal, menschlich leichter erschließt. Es gibt Rache, die ganz und gar verrückt erscheint oder etwas außerhalb der Rationalität erscheint. Mit dem Motiv wird natürlich gehandelt und mit dem Motiv handelt auch der Mensch, glaube ich, mit sich selbst, weil es ja eines der Motive für Straftaten oder für abweichendes Verhalten oder für Verletzungen Dritter ist, was uns persönlich noch am nächstliegenden und am verständlichsten erscheint. Es ist also ein in der Gesellschaft eher als glaubwürdig und edel angesehenes Motiv.
Wenn es sich bei einer Straftat jetzt um eine handelt, die aus Rache begangen wurde und aus einem Motiv heraus, das für andere Menschen sehr gut verständlich ist, zum Beispiel, wenn sich jemand rächt, weil seine Tochter umgebracht wurde, gibt es dann Möglichkeiten im Strafrecht, so ein in Anführungszeichen berechtigtes Rachemotiv zu berücksichtigen?
Die gibt es ganz sicher, wobei man auch hier sagen muss, dass Rache wie auch manche andere Motive übrigens im Strafrecht durchaus nicht ganz unwidersprüchlich behandelt werden. Also wir haben, wenn man sich jetzt mal als Tatbestand, einen Tötungstatbestand vornimmt, Totschlag / Mord, haben wir ja eine Konstruktion, in der der Mord ein besonders schwerwiegender, besonders verwerflicher Totschlag ist. Und da gibt es das Motiv der sogenannten niedrigen Beweggründe. Unter den niedrigen Beweggründen, die einen Totschlag zum Mord machen können, ist im Strafrecht, in der Strafrechtspraxis sehr häufig das Motiv der Rache zu finden. Auf der anderen Seite, haben Sie völlig recht, gibt es ein Motiv der sogenannten berechtigten oder der verständlichen oder menschlich naheliegenden Rache. Also wir gehen mit demselben Motiv in unterschiedlichen Konstellationen ganz unterschiedlich um und kommen einmal zu einer Strafschärfung und einmal zu einer Strafmilderung.
Aber um jetzt mal einen konkreten Fall zu nennen, ich weiß nicht, ob der Name Kalinka Ihnen was sagt. Das war ein Fall, wo der Vater eines ermordeten Mädchens, dessen Stiefvater, der das Mädchen umgebracht hatte, von Deutschland nach Frankreich hat entführen lassen, um ihn dort vor Gericht zu bringen. Und tatsächlich ist es dann so gekommen, dass der Mörder in Frankreich verurteilt wurde. Der Vater aber hat für die Entführung nur eine einjährige Bewährungsstrafe bekommen. Würden Sie sagen, das wäre so ein Fall gewesen, wo ein berechtigtes Rachemotiv vom Gesetz anerkannt wurde?
Mir persönlich werden jetzt eher andere Fälle eingefallen, in denen etwa nahestehende Personen von ermordeten oder von getöteten Straftatopfern den Täter wiederum getötet haben. Da gibt es auch berühmte Fälle, also bis hin zum Erschießen im Gerichtssaal. Das waren natürlich solche Rachemotive, die aber, wie gesagt, durchaus widersprüchlich gewertet werden können. Wenn Sie sich an andere Rachekonstellationen erinnern, also etwa eine überpersönliche Blutracheverpflichtung, wie sie in anderen Kulturkreisen ja bis heute noch durchaus lebendig ist, dann gilt uns das eben nicht als ehrenwert, sondern als eher strafschärfend und besonders gefährlich.
Rache ist also nicht gleich Rache, sagt Thomas Fischer, Richter am Bundesgerichtshof. Mit dem spreche ich gleich noch weiter über konkrete Rachefälle und seine eigene Meinung zu diesem Motiv nach dem nächsten Lied von Louis Bacalov, His Name Was King. Am Telefon ist Thomas Fischer, Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof. Herr Fischer, wir haben gerade gehört, dass Rache als Tatmotiv vom Gesetz nicht immer gleich behandelt wird. Aber wenn sich jetzt ein Vater am Mörder seiner Tochter rächt, kann das vor Gericht als mildernder Umstand gelten?
Ja, mildernde Umstände, das ist ja ein Terminus technicus aus amerikanischen Spielfilmen. Das gibt es in dieser Form bei uns nicht. Aber natürlich ist eine besondere Betroffenheit ein besonders naheliegendes menschliches Motiv einer der Umstände, den man bei der Strafzumessung zu berücksichtigen hat. Und man würde mit Sicherheit oder mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht dazu kommen, dass in einem solchen Fall, nehmen wir mal an, eine Tötung, die aus einem solchen Motiv geschieht, jetzt eine Tötung aus besonders niedrigen Beweggründen ist.
Und können Sie sich ein Szenario vorstellen, in dem Rache als legitimes Mittel zum Einsatz kommt, also in dem es tatsächlich erlaubt ist, zu rächen?
Unter den Voraussetzungen eines halbwegs funktionierenden Staatswesens, glaube ich, ist die Aufgabe des Rechts und auch des Strafrechts insbesondere, solche Rachefeldzüge und private Rache aus der Gesellschaft fernzuhalten. Deshalb denke ich, dass jedenfalls eine legale Rache nicht denkbar wäre.
Würden Sie sagen, dass das menschliche Bedürfnis nach Rache bei der Entstehung von Gesetzen eine Rolle gespielt hat?
Ja, selbstverständlich. Die Entstehung staatlicher Strukturen, also landesherrschaftlicher und letzten Endes staatlicher, obrigkeitlicher Strukturen, ist zu einem ganz erheblichen Teil natürlich damit auch begründet und beruht darauf, dass die Durchsetzung persönlicher Rechte und damit auch die Durchsetzung persönlicher Rachemotive zurückgedrängt werden zugunsten einer in Anführungszeichen neutralen, über den Dingen stehenden Obrigkeit, die nach allgemeinen, halbwegs allgemeinen Gesetzen die Rechtshändel unter den Menschen löst.
Ganz aktuell bilden sich ja aus verschiedenen Gründen auch immer mehr Bürgerwehren mit dem Anspruch einer höheren Gerechtigkeit, als der Staat sie bieten kann. Wieso darf der Staat solche Unterstützung in Anführungszeichen durch die Bürger nicht dulden?
Na, da müssen Sie sich nur die Bürgerwehren anschauen, dann haben Sie schon eine relativ gute Vorstellung davon, warum man das nicht dulden sollte. Das sind selbsternannte Gerechtigkeitsfreunde, die das Gegenteil bewirken. Selbstverständlich ist ja die Mehrzahl oder die ganz große Zahl solcher sogenannter Bürgerwehren, was ein glatter Missbrauch dieses Begriffs ist und dieses Namens ist, ist ja nicht etwa aus rational nachvollziehbaren Gründen unterwegs, weil die deutsche Bevölkerung nicht mehr sicher in ihrem Heimatland leben kann, sondern aus ideologisch übersteigerter Missverständnis und einer vollkommen verzerrten Sicht der Dinge. Gleichzeitig maßen sich solche Strukturen an, selbst nach eigener Vorstellung und Gerechtigkeitsempfinden Gewalt auszuüben gegen Dritte, für eine Ordnung zu sorgen, die sie für richtig halten und sich sozusagen gleichberechtigt oder gar über die staatlichen Strukturen zu stellen. Das kann der Rechtsstaat natürlich nicht hinnehmen.
Und was können Sie als Richter tun, um solchen Bewegungen vorzubeugen?
In meiner Arbeitspraxis kann ich von mir aus gar nichts tun, weil der Richter nicht zum Fall kommt, sondern die Fälle zum Richter. Also meine Arbeitspraxis besteht nicht darin, umherzufahren oder zu gehen und überall, wo mir was auffällt, für Gerechtigkeit zu sorgen, sondern die Arbeitspraxis ist eine bürokratische und justizförmige und die besteht darin, halt Rechtsstreite zu entscheiden. Und wenn solche Rechtsstreite zu mir kommen, dann muss ich nach Recht und Gesetz entscheiden. Mehr kann ich als in meinem Beruf dazu nicht tun. Als Bürger sollte man seine Stimme erheben und dafür sorgen, dass solche abwegigen Umtriebe nicht sich durchsetzen.
Aber es ist schon Aufgabe des Strafrechts, den Rachedurst bei Geschädigten gar nicht erst aufkommen zu lassen, oder?
So ist es. Nicht erst aufkommen zu lassen oder jedenfalls in, sagen wir, friedliche Bahnen zu lenken. Das Strafrecht hat selbstverständlich auch eine Aufgabe gegenüber den Geschädigten, den Opfern von Straftaten. Also Stichwort Genugtuung, Stichwort Rechtsfrieden, Herstellung, soweit es geht. Und diese Aufgabe ist genauso wichtig wie andere Aufgaben des Strafrechts auch.
Noch eine Frage zum Abschluss, Herr Fischer. Welche Racheerzählung gefällt Ihnen persönlich am besten?
Also ich kann Ihnen nur sagen, welche Rachegeschichten mir allesamt nicht gefallen. Und das sind die, die leider Gottes unsere Alltagskultur in hohem Maße bestimmen, nämlich diese üblichen Charles Bronson und Bruce Willis Rächergestalten, die durch die Welt ziehen und für eine angeblich höhere Gerechtigkeit Tod und Verderben um sich verstreuen. Das sind jedenfalls keine Geschichten, von denen ich meine, dass sie ein Vorbild für unser Zusammenleben sein könnten.
Das war Thomas Fischer, Professor für Strafrecht und Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof. Er sagt, Gerechtigkeit und Strafe sind Dinge, die der Einzelne doch lieber dem Staat überlassen sollte. Das war The Flower of Carnage vom Soundtrack von Kill Bill. Alle Lieder heute wurden höchstpersönlich ausgewählt von Quentin Tarantino, dem Meister der Rache im Kino. Sowieso ist das Kino vielleicht der beste Ort für Rache. In den schönsten Geschichten, und das sehe ich ein bisschen anders als Thomas Fischer, gibt es kein stärkeres Leitmotiv als begangenes Unrecht, das gerecht werden muss. Egal, ob sie das britische Parlament hochgehen lassen, wie in V for Vendetta, oder das Herz des Ex-Liebhabers mit 5 gezielten Pieksern zum Explodieren bringen, wie eben in Kill Bill. Die Rächer aus Hollywood haben meistens einen ziemlich guten Auftritt. Und sie sind perfekt gekleidet. Ein schwarzer Umhang kommt da genauso gut wie ein weißes Brautkleid.
Dass eine Maske noch keinen Rächer macht, wissen wir nicht erst seit Jim Carrey. Trotzdem tragen übermäßig viele Rächer Karton im Gesicht und Säbelhaftes in der Hand. Ist das Rachemäßigste, was dein Kleiderschrank zu bieten hat, nur ein paar bunte Hawaii-Hemden und ein signierter Schlüpfer von Thomas Gottschalk? Keine Panik, denn hier kommt der Dresscode der Rache.
Wenn ich du wäre, würde ich den Wintermantel nehmen, den der gute verblichene Zweck nicht mehr braucht.
Damit die Rache auf deinem YouTube-Account möglichst viral geht, ist es ratsam, ein paar Vorkehrungen zu treffen. Wer sich den Titel des Räches wirklich verdienen will, sollte auf einen Feldzug mit Stil auf jeden Fall etwas auf dem Kopf tragen. Kapuze ist für die Erstrache völlig ausreichend. Es unterstreicht auch die Gutmütigkeit deiner Rache.
Ich traf heute einen Mann mit einer Kapuze, der mich euch warnen hieß, seinen Leuten keinen Schaden zuzufügen.
Wer hat dir erlaubt, dich zu bedecken? Sein Name?
Robin von Locksley.
Der Rache-Prototyp der neuen Popkultur und Gewinner des Rache-Style-Awards ist natürlich V, der wirklich alles vereint, was man sich bei einem Rächerkostüm so wünscht. Kniehohe schwarze Stiefel, der schwarze Umhang, 8 Dolche getragen am Körper, der schwarze Hut über dem schwarzen Fransenpony.
Wer sind Sie?
Wer? Wer ist nur die Form als Konsequenz der Funktion des Was? Und was ich bin, das ist ein Mann mit Maske.
Oh, das kann ich sehen.
Natürlich. Ich zweifle ja auch nicht Ihre Beobachtungsfähigkeit an, sondern stelle nur fest, wie paradox es ist, einen maskierten Mann zu fragen, wer er ist.
Masken sind ja bekanntlicherweise ein schmaler Grat. Schön, dass ich das an dieser Stelle mal loswerden kann. Die meisten Rächer tragen sie so kurz, dass man allein von der Kinnpartie schon auf die bürgerliche Identität schließen kann. Vertraut eurem Bauchgefühl. Entweder Iron Man oder Mathilda aus Leon der Profi. Auf gar keinen Fall Zorro.
Ich nehme an, hinter der Maske will er nur seinen Glatzkopf und seine Falten verstecken.
Obwohl sich das Kino einig ist, dass die dunklen Monate des Jahres die bessere Rache-Saison abgeben, solltest du für den Fall der Fälle die Frühjahrskollektion nicht unterschätzen. Für warme Tage empfiehlt sich ein weißes Hochzeitskleid, wie das von Uma Thurman in Kill Bill. Verwirre die Opfer mit dem unschuldigen Weiß und sammle dann die Blutspuren deiner Opfer auf dem Saum.
Aufgrund ihres Kleides nennen wir sie alle nur die Braut.
Man sieht, dass sie schwanger war. Muss wirklich ein abartiger Hund sein, der so einer verdammt gut aussehenden Schnecke ins Hirn schießt. Sieh sie dir an. Das Haar golden wie Stroh. Riesige Augen. Ein schöner, blutbespritzter Engel.
Der Trick hierbei ist, so ein Kleid wird man auch super einfach wieder in den Kleinanzeigen als Reclaimed Vintage Dress los.
Wir dachten, wir haben so viel Geld für das Kleid bezahlt, warum sollen sie es nur einmal tragen?
Wenn deine zukünftigen Opfer sich während deines Rachefeldzuges nicht so ganz sicher sind, wer du bist, hast du vermutlich falsch gewählt. Aber ganz ehrlich, mit einer Sonnenbrille und gestylten Haaren wie im neuen Transporter-Film fällst du höchstens noch dem Tankwart auf. No go.
Ich dachte, euch John Wayne-Typen geht alles am Arsch vorbei.
Tja, das war früh.
Auf Accessoires nicht verzichten wollen, aber Bock auf mehr Abwechslung? Warum versuchst du es nicht mit einem Seidenschal, wie Alan Ford in seiner Paraderolle als Boss Bricktop in Snatch?
Wisst ihr, was Nemesis bedeutet? Die gerechte Strafe in Form einer Vergeltung. Effizient ausgeführt von einem Racheengel. In diesem Fall dargestellt von einem ehrenwerten Dreckskerl. Mia.
Das Tuch trägst du am besten lässig um den Hals. Oder du faltest es dir Django-mäßig vor den Mund, damit der Präriestaub dich nicht von deinen geilen Racheplänen abhält.
D-J-A-N-G-O. Das D ist stumm.
Um dein Outfit zu komplettieren, denke an ein gut designtes Markenzeichen, das du im Fall der Fälle auf Wände sprühen oder mit dem Säbel in sie hineinritzen kannst. Tipp unter Rächern: Die Buchstaben A, V und Z sind leider schon vergeben. 23 Buchstaben sind aber weiterhin unbelegt. Hier gilt schnell sein oder auf andere Kulturkreise ausweichen.
Der schwarze Mann, der verfolgt mich in meinen Träumen, geschmückt mit seltsamen fremdländischen Zeichen.
Oh. Am Ende der Rache gilt in jedem Fall, bloß nicht mit dem Make-up übertreiben. Sonst endest du am Ende noch als amerikanische Version der Lisbeth Salander. Quasi als halbes Bond-Girl. Und wir wissen alle, ein halbes Bond-Girl kann wirklich nie, nie ein Rächer sein.
Ein hübsches, kleines Nichts, das Sie da beinahe anhaben. Gefällt mir.
Come with me, baby. Come with me. Ah, we can watch the bullfight together. Come with me, señorita.
Yeah. Down in Mexico war das vom Soundtrack von Death Proof. Ein Film, in dem 3 Frauen einen Psychopathen in einer Verfolgungsjagd zur Strecke bringen. Macht schon Spaß, dazu zu schauen, das kann ich nicht leugnen. Aber moderne Rache ist doch etwas subtiler und kommt, na klar, aus dem Internet. Doro hat sich da mal schlau gemacht. Hey Doro.
Hi Maggie, ich habe dir heute ein kleines Rätsel mitgebracht. Kannst du mir sagen, was hier passiert?
Are you kidding? I'm gay 10 minutes! Oh my gosh!
Das klingt ziemlich lustig, aber also ich kann momentan nur sagen, dass sich jemand ärgert. Mehr weiß ich jetzt nicht.
Ja, und das ist natürlich vollkommen richtig. Der Ausschnitt stammt aus einem YouTube-Video. Da hat eine Freundin einem Kumpel Glitzer in die Dusche gelegt und es ist eine Bombe, die explodiert. Er ist voller pinken Glitzer und rastet natürlich vollkommen aus.
Aber was hat Glitzer mit Rache zu tun? Warum macht sie das?
Ja, Glitzer geht halt nie wieder weg. Also wer einmal Glitzer in der Wohnung hat, der braucht, da hilft auch Saugen nicht, da hilft nichts. Also Glitzer wird für immer ein Teil deines Lebens bleiben danach. Und deswegen ist es ein riesiger Trend im Internet geworden, dass du Glitzer verschickst und dann die Reaktion der Leute noch filmst.
Warum ist das zum Trend geworden? Was glaubst du?
Naja, im Internet funktionieren vor allem Dinge, die Likes bekommen. Und Glitzer bringt viele Likes, Rache bringt viele Likes, weil Rache ist natürlich, das weckt starke Emotionen und Gefühle kommen im Internet ja immer gut an. Aber das kann natürlich auch ins Negative umschlagen, wie jetzt bei Revenge-Porn zum Beispiel.
Das ist das, wenn Menschen Nacktfotos von ihren Ex-Freunden oder Freundinnen ins Internet hochladen, oder?
Ja, genau. Das ist natürlich eine total brutale Form der Rache, weil oft ja nicht nur die Nacktfotos hochgeladen werden, sondern auch die Adresse, die Telefonnummer und ein Link zum Facebook-Profil. Und der Mensch, der dieses Foto hochlädt, natürlich damit einen Shitstorm gegen diese Person lostritt. Dann gibt es Fremde, die diese Person anrufen, die Bilder kommentieren und das ist natürlich psychisch eine totale Belastung.
Okay, also Glitzer fand ich ja noch lustig, aber das klingt ehrlich gesagt ziemlich schrecklich. Das kann einem ja das Leben ruinieren.
Ja, es haben sich tatsächlich auch schon Leute deswegen umgebracht, die an diesen öffentlichen Pranger gestellt wurden. Und es ist auch ganz komisch, weil in den USA ist der rechtliche Schutz einfach nicht so groß. Also die Opfer haben oft das Problem, dass sie sogar einen tausende Euro teuren Prozess erstmal eröffnen müssen, bevor das Bild überhaupt aus dem Internet kommen kann. Und mittlerweile ist Google sogar so weit, dass es sagt, gut, wenn die Seitenbetreiber diese Bilder anscheinend nicht löschen und es für die Opfer so schlimm ist, es löschen zu lassen, dann listen wir es wenigstens nicht mehr als Suchergebnis auf.
Das klingt ja ziemlich finster, wenn Google der Einzige ist, der einem da noch helfen kann.
Ja, das ist auch so die düsterste Seite des Internets, wenn sich so ein Mob bildet, der einfach zusammen Rache ausübt. Aber zum Glück ist es hier nur ein Teil der Wahrheit. Meistens ist Rache im Internet ja eher witzig, wie beim Glitzer und wie bei den Gerüchten, die Blogger manchmal streuen.
Was ist da schon so passiert?
Also zum Beispiel gab es ja diesen Rechtsstreit zwischen Apple und Samsung. Apple hat Samsung vorgeworfen, dass sie ihre Technik und ihr Design klauen und die haben vor Gericht dann ganz schön viel Geld dafür von Samsung bekommen. Und dann gab es halt Gerüchte, die viel witziger waren als das eigentliche Ergebnis dieser Gerichtsverhandlung.
Und zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel das Gerücht, dass Samsung diese sehr hohe Summe mit 5-Cent-Stücken bezahlt habe, die sie dann in Trucks vor dem Apple-Hauptquartier haben vorfahren lassen. Und das hat natürlich nicht gestimmt, aber jeder fand die Geschichte viel witziger als die Realität. Und irgendwann wurde sie so oft geteilt, dass ganz viele Leute auch heute noch nicht wissen, dass diese Geschichte einfach nicht stimmt.
Klar, solche Rachefantasien haben ja auch echt was. Sprechen die Schadenfreude an und oft reicht auch schon die Vorstellung davon, dass etwas wirklich passiert sein könnte, um die ein bisschen zu stillen. Vielen Dank, Doro. Aber alle Angaben ohne Empfehlung, okay? Beschwert euch bloß nicht bei uns, wenn ihr nach der Glitzerbombe dann noch zum Staubsaugen antreten müsst. Während ihr euch überlegt, wie ihr nicht erwischt werdet, hören wir noch ein Lied aus einem Tarantino-Film, Sentimental Journey, vom Soundtrack von Four Rooms. Sentimental Journey bringt hier Schwung in die Bude. Wie kann man es jemandem heimzahlen, ohne zu übertreiben? Als unbeteiligter Zuschauer ist das oft schwer zu entscheiden, besonders in Beziehungskisten. Ja, klar, hat er nach einer betrunkenen Nacht im Club eine andere mit nach Hause genommen. Nicht cool. Aber ist das ein Grund für sie, alle seine Apple-Geräte in der Badewanne zu ertränken? Wahre Geschichte aus Japan. Auch im Beruf kann es ab und zu mal richtig hässlich werden. Das Problem ist, eine angemessene Rache stellt sich jeder anders vor. Und manchmal denkt man sich einfach nur, Alte, komm mal klar. So wie bei dieser Unterhaltung aus dem Forum von Brigitte.de.
Am 16. Februar 2011 um 22.57 Uhr postete die Userin Fotokatze ein Hilfegesuch im Forum Medizin und Gesundheit auf Brigitte.de. Zum Thema Rache, Gelüste, unermessliche Wut nicht bereit sein zu verzeihen, diskutierten unter anderem Carla 48, Nobody 72, Kindliche Kaiserin und Nocturna. Wir haben die Diskussion für dich aufbereitet. Das schrieb Fotokatze.
Ich bin arbeitslos seit ungefähr einem Jahr. Ich wurde gefeuert nach 13 Jahren und nach einem fürchterlichen Gebrüll von meinem Chef. Ein wirklich furchtbarer Mensch. Launisch, grimmig, rechthaberisch. Schon vorher hat er mich manchmal so fertig gemacht, dass es eigentlich nicht zu beschreiben ist. Oft saß ich abends zu Hause und habe einfach nur geweint. Wehren konnte ich mich nicht, weil wer das tat, war in der Firma quasi erledigt und wurde erschossen. Noch schlimmer aber war, dass mir niemand half. Meine Freundin, die war Prokuristin in der Firma, die schwieg einfach und war quasi auf seiner Seite. Was ich jetzt gegenüber meinem Ex-Chef und meiner Ex-Kollegin empfinde, das ist so furchtbar und grausam, dass mir sogar selbst davor graut. Ich will sie foltern. Ihnen mit einem Gürtel auf die bloßen Rücken peitschen und ihnen in die Haare greifen, sie dabei hochziehen und dann zig Ohrfeigen verpassen, so lange bis sie kreischen. Ich will Rache, Rache, Rache. Ich will über sie triumphieren. Ich will sie anschreien und sie fragen, was sie sich eigentlich bei all dem gedacht haben. Ich wünsche ihnen, dass sie elend verrecken. Zum Beispiel an Krebs. Und dann würde ich an ihren Krankenbetten stehen und triumphierend sagen, das geschieht euch jetzt recht, das gönne ich euch jetzt so richtig. Nein, ich will sie nicht töten, sondern foltern. Bis zum geht nicht mehr. Und wenn es Jahrzehnte dauert, umso besser.
Hallo Fotokatze.
Carla 48.
Sei doch bitte so lieb und bau mal ein paar Absätze in den langen Text, das liest sich angenehmer. Merci.
Entschuldigung, ich will dir nicht zu nahe treten.
Nobody 72.
Aber solche Rachefantasien und diese dann auch noch so öffentlich im Forum im Detail zu präsentieren, halte ich für krank und für gestört. Deinen Ex-Chef und die Kollegin sollte man tunlichst vorwarnen, denn wenn so jemand mit solchen Fantasien dann mal austickt, du solltest wirklich in Behandlung.
Psychotherapie, Yoga, Sport, autogenes Training, das habe ich doch alles schon hinter mir.
Fotokatze.
Das hat mir alles nichts gebracht.
Wut ist eine Falle.
Kindliche Kaiserin.
Vielleicht sollten wir uns darüber austauschen, wie man Wut überwinden kann, was einen glücklich macht und ablenkt. Für mich ist es Gartenarbeit. Bäumchen, Blümchen pflanzen, etwas Neues schaffen. Pflanzen sind sanftmütiger als Menschen. Ihnen vertraue ich mich gerne an. Sie sind auch langsamer in ihren Reaktionen. Schon ein Margaritenbäumchen bringt einem gute Laune. So viel strahlende Blumengesichter gibt es nächste Woche ganz billig bei Aldi oder Lidl. Weiß nicht mehr genau.
Hallo, liebe Freunde.
Nocturna.
Ich muss sagen, Rachegelüste in dieser Größenordnung hätte ich nur, wenn jemand mein Kind umbringt. Also dann wäre Auge um Auge und Zahn um Zahn für mich völlig okay. Aber Schule, Freundin, Arbeit und Partner, die könnten niemals diese Emotionen in mir auslösen. Ah, nee, halt. Ich erinnere mich, dass ich meinen Mathelehrer liebend gern erschossen hätte, wenn ich nur gekonnt hätte. Aber da war ich auch noch in der Pubertät und mir war nicht klar, dass ich nur mein Unvermögen damit kompensieren wollte. Und ich muss sagen, heute ist mir das schon peinlich.
Fotokatze.
Ja, liebe Leute, die ihr mir auf meinen extremen Beitrag geantwortet habt, erstmal ganz lieben Dank an euch alle. Ich gebe zu, ja, mein Thema, das haut wirklich ganz schön rein, aber bitte versucht auch mal meine Seite zu sehen und mich zu verstehen. Das schwelte jetzt Monate in mir und das musste jetzt einfach unbedingt mal raus. Jetzt, 24 Stunden später, nachdem ich eure tollen Beiträge gelesen und auch innerlich bereits etwas mehr verarbeitet habe, was da passiert ist, kann ich euch was Erfreuliches mitteilen. Es geht mir nämlich wirklich viel besser. Ich habe irgendwie sowas wie innere Ruhe gefunden.
Das war unsere rachsüchtige Sendung. Danke, dass ihr zugehört habt. Vielleicht seid ihr selber auf ein paar gute Rachegedanken gekommen. Denn ich finde, rächt euch ruhig. Aber so, dass noch alle lachen können, okay? Nicht so wie der Irre, von dem ihr jetzt gleich noch hört. Zum Abschluss haben wir nämlich noch was ganz Besonderes für euch. Ein selbstgeschriebenes Lied von Christoph. Eine Rache im November.
Olivenöl tropft ins kalte Gras, der Rächer fährt nach Warendorf und wird schon bald gefasst.
Eine Sendung der Deutschen Journalistenschule, 53b. Moderation: Margarete Gallersdörfer. Redaktion: Christoph Farkas, Elfie Heinke, Johannes Kirchmeier, Dorothea Wagner. Technik, Miriam Trunk. Chef vom Dienst, Yannick Hannebohn.